wenn man sich lokale Medien anschaut, dann haben die einerseits den ganz großen Vorteil, dass sie Inhalte machen, die sonst ja niemand hat und die aber die Menschen nach wie vor interessieren. Also weil die Menschen möchten einfach wissen, was in ihrer Stadt passiert, was vor ihrer Haustür passiert und auch Dinge wissen, die ihr Leben direkt betreffen. Aber gleichzeitig gibt es da natürlich auch mehrere Herausforderungen, weil niemand oder kaum jemand bei lokalen Medienhäusern hat ein großes Social-Media-Team zur Verfügung. Die Ressourcen sind da schon ein ganz großes Thema. Also die Frage, wie kann ich die vielen Plattformen, die es ja mittlerweile gibt, auch so bespielen, dass ich davon etwas habe.
Modern Politics, ein Podcast über Politik, Medien und Innovation von Jette Schmitz und Theresa Hein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Politics.
Willkommen auch von mir. Wir haben mittlerweile Mai. Es ist immer noch Lockdown, zumindest in großen Teilen des Landes.
Ja, das stimmt, aber es geht langsam voran. Immer mehr Leute werden geimpft. Bei uns in Niedersachsen kann man sogar schon wieder Urlaub machen. Also nur als Niedersachse, aber immerhin.
Wenigstens etwas. Aber heute sind Jette und ich, wir beide in Hannover. Aber wir senden weiter natürlich Corona-konform aus unseren Homeoffices.
Ja, so ist es. Hoffentlich können wir uns bald auch mal wieder persönlich treffen mit unseren Gästen. Heute sprechen wir wieder mit jemandem mit einem ganz spannenden Gast aus der Medienbranche in Berlin. Wir haben Andreas Rickmann zu Gast, ehemaliger Director Digital Growth bei Bild und mittlerweile selbstständiger Berater für Social Media und Digitalstrategien.
Richtig, Andreas Rickmann ist Kommunikations- und Sportwissenschaftler, hat an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert. Er ist auch Journalist, war für mehrere Jahre verantwortlich für den Bereich Social Media und neue Plattformen bei der Bild-Zeitung und hat die digitale Entwicklung der Marke vorangetrieben. Wir wollen heute mit ihm über den digitalen Fortschritt in deutschen Medienhäusern sprechen.
Ja, genau. Und wenn ihr mehr Interesse daran habt, dann könnt ihr euch auch gerne mal seinen Newsletter anschauen. Social Media Best Practice heißt der. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass er jetzt bei uns im Podcast ist. Ja, wir freuen uns sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst. Herzlich willkommen, Andreas Rickmann.
Ja, hallo. Freut mich, dass ich bei euch sein darf.
Wir haben zu Beginn schon ein bisschen was über dich erzählt, aber stell dich doch gerne einmal kurz noch selbst vor.
Ja, genau. Mein Name ist Andreas Rickmann. Ich bin Journalist und Berater für Social Media und digitale Kommunikation. Ich habe den Großteil meines Arbeitslebens bei Bild verbracht, habe dort die Journalistenschule besucht, die Axel Springer Akademie, war anschließend als Social-Media-Redakteur bei Bild tätig und habe den Social-Media-Bereich über die letzten Jahre aufgebaut und mitgestaltet, unter anderem als Head of Social Media und Direktor Social Media, war zuletzt als Direktor für digitales Wachstum bei Bild bis Ende 2020 und habe mich jetzt seit Anfang 2021 habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich gerne selbstständig arbeiten möchte.
Ja, das klingt total spannend und es ist auch ein toller Schritt in die Selbstständigkeit. Was sind denn eigentlich deine Kernleistungen deiner aktuellen selbstständigen Arbeit? Aus der Politik kenne ich es zum Beispiel so, dass total viel Lernbedarf gerade bei Kundinnen und Kunden ist in dem Bereich, wie funktionieren eigentlich überhaupt soziale Medien? Wie sollte man diese nutzen? Also wirklich dieses etwas noch Wissen vermitteln. Wie sieht es da bei dir aus? Was sind deine täglichen Aufgaben?
Ja, ich habe eigentlich auch schon die ganze Bandbreite erlebt, also von so Basic-Anfragen, kannst du uns mal erklären, wie was funktioniert, aber auch sehr viele Anfragen in die Richtung, wir haben hier etwas, wir sind aber nicht ganz zufrieden damit und wir brauchen einmal einen Input von außen, von einem Experten auch, der uns vielleicht ein paar Stellschrauben dreht. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich bislang gewesen. Also da ist auch thematisch alles dabei gewesen. Also ich mache ja unter anderem Publisher, aber auch Politik, aber auch Organisationen, Verbände. Und da sind die Wissensstände ja durchaus unterschiedlich, ja.
Ja, dann lass uns doch nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Also bevor du dich selbstständig gemacht hast, warst du Director Digital Growth bei Bild. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausführen, was du da genau gemacht hast und welche Learnings du auch aus dieser Zeit mitnimmst.
Ich habe, wie schon gesagt, ich habe bei Bild eigentlich mein ganzes, den Großteil meines Arbeitslebens bislang verbracht und habe fast alle Dinge, die ich dann jetzt heute auch weiß und kann oder viele Dinge habe ich dann letztlich auch meinem Job zu verdanken. Bei Bild habe da unter anderem den Social-Media-Bereich mit aufgebaut. Das heißt, ich war sowohl im Operativen da tätig, also habe die meisten Großereignisse der letzten Jahre im Newsroom miterlebt, war dann aber auch, die Aufgabe war es dazu auch, im strategischen Bereich dann tätig zu sein. Das heißt, sich einmal anzuschauen, welche Netzwerke sind wichtig, auf welche Netzwerke sollten wir gehen und auch, was bringt uns das? Also immer dann gemessen auch an den Zielen der Marke. Und zuletzt habe ich mich übergreifend, also nicht mehr nur auf externe Netzwerke, sondern übergreifend um Wachstumsprojekte gekümmert.
Generell Medienhäuser waren ja auch letztens Thema in deinem Newsletter beziehungsweise Lokalzeitung, wo du analysiert hast, wie deren Reichweiten in den sozialen Medien sind. Wie ordnest du generell die Relevanz sozialer Medien für Medienhäuser ein und auch gerade vor allem für lokale Medien und Nachrichten? Und was würdest du auch sagen, unabhängig jetzt von deiner beruflichen Vergangenheit, gibt es einen Vorreiter in Deutschland?
Also genau, ich mache jetzt seit einigen Wochen, habe ich einen eigenen Newsletter aufgesetzt, der nennt sich Social Media Best Practice. Den versuche ich einmal im Monat rauszubringen und mache da so eine tiefe Analyse von einem Social-Media-Thema. Das war, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, jetzt beim letzten Mal ging es um Instagram-Strategien von Lokalzeitungen. Lokalzeitung ist natürlich falsch. lokalen Medien. Und ja, ich glaube, wenn man sich lokale Medien anschaut, dann haben die einerseits den ganz großen Vorteil, dass sie Inhalte machen, die sonst ja niemand hat und die aber die Menschen nach wie vor interessieren, also weil die Menschen möchten einfach wissen, was in ihrer Stadt passiert, was vor ihrer Haustür passiert und auch Dinge wissen, die ihr Leben direkt betreffen. Aber gleichzeitig gibt es da natürlich auch mehrere Herausforderungen, weil niemand oder kaum jemand bei lokalen Medienhäusern hat ein großes Social-Media-Team zur Verfügung und die Ressourcen sind da schon ein ganz großes Thema. Also die Frage, wie kann ich die vielen Plattformen, die es ja mittlerweile gibt, auch so bespielen, dass ich davon etwas habe. Und ich glaube, dadurch, dass, also lokale Medien haben den großen Vorteil, dass sie erstmal Inhalte haben, die ihnen niemand wegnehmen kann, im Gegensatz zu, ich sag mal, überregionalen Nachrichtenhäusern, wo jetzt die Konkurrenz dann ja durchaus größer ist und wo man dann ja auch einmal schauen muss, was ist jetzt was kann ich besser als andere? Da haben es lokale Medien etwas einfacher, schwerer haben sie es bei den Ressourcen. Und ich glaube, deshalb muss man da immer einmal sehr genau hinschauen, ja, wie kann eine Plattform wie Instagram, wie kann sich das in so ein Gesamtangebot integrieren? Weil es ist ja natürlich so, dass ja nur mit Instagram können lokale Medien jetzt nicht ihr Abo-Modell aufbauen oder retten oder großziehen, sondern das kann aber ein Baustein sein von vielen Bausteinen, wo ich Menschen erreiche, wo ich einen bestimmten Prozentsatz an Menschen loyalisiere, wo ich sie dann vielleicht auch in andere Angebote reinziehe, wie etwa ein Newsletter und einen Teil davon dann eben auch zu zahlenden Abonnenten machen kann. Und natürlich gibt es dann aber einen ganz überwiegenden Teil, der die ich nicht zu Abonnenten machen kann. Aber da kann ich mir dann natürlich auch überlegen, wie kann ich die dann monetarisieren? Also was mache ich mit dieser Reichweite? Und ich finde es beispielsweise auch völlig legitim, dass man dann als lokales Medienhaus beispielsweise über Werbung auf Instagram nachdenkt. Also dass man dann auch bezahlte Posts etwa macht. Und die Nachfrage auf lokaler Ebene dafür ist, glaube ich, auch da.
Und nochmal konkret nachgefragt, was für ein Medienhaus, sage ich mal, schwebt dir vor, wenn man jetzt mal wirklich sich so ein Best Practice angucken möchte? Gibt es da so einen Vorreiter in Deutschland?
Mit Vorreiter tue ich mich ein bisschen schwer. Ich kann ja mal ein bisschen berichten, was ich jetzt gesehen habe, als ich mir die Instagram-Accounts ein bisschen näher angeschaut habe von lokalen Medien in Deutschland. Da fand ich es beispielsweise ganz interessant zu sehen, dass etwa die badischen neuesten Nachrichten, war mir, also ich komme nicht aus der Region und das war mir vorher auch ja wenig ein Begriff, aber die haben sehr viel mit unterschiedlichen Formaten auf Instagram rumprobiert. Also die haben sehr viele Fotoalben gemacht, die ein gutes Engagement hatten und die haben auch sehr viel mit Instagram Reels ausprobiert, also auch von klassisch ja, klassischen Lokalterminen wie etwa im Zoo oder von der Feuerwehr. Und da hat man schon auch gesehen, das ist etwas, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Also der Account hatte ein oder hat ein hohes Engagement und hat eben auch ein hohes Wachstum. Und das fand ich auf mehreren Ebenen eigentlich ein ja, gutes Beispiel, wie man so einen Account dann auch erfolgreich bespielen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall beeindruckend. Muss ich mir mal anschauen. Ich kenne den Account, glaube ich, gar nicht. Du hast es ja eben schon mal angesprochen. Ein guter Social-Media-Auftritt ist wichtig, aber das Ganze muss sich halt auch rentieren. Und letztendlich geht das ja nur, indem Zeitung gekauft oder E-Paper abonniert werden. Wir haben jetzt ja gesehen, dass sich vor allem die Mediennutzung junger Menschen total verändert hat. Ein bisschen überspitzt gesagt, kaum jemand liest mehr Zeitungen, zumindest nicht die Printausgaben. Trotzdem ist ja aber der Bedarf an Nachrichten, gerade jetzt auch in der Corona-Krise, wahrscheinlich so groß wie nie zuvor. Wenn ich jetzt mal mich selbstkritisch reflektiere, was ich beispielsweise gemacht habe, als es um die Kanzlerfrage in der Union ging. Ich saß den ganzen Abend vor Twitter und habe dank der Bild-Zeitung, aber auch dank anderer Medien live die Bundesvorstandssitzung der CDU verfolgen können. Aber ehrlich gesagt habe ich deswegen jetzt keine Zeitung gekauft oder ich habe danach auch nicht gesagt, okay, jetzt würde ich deswegen ein Medium, was mich gut informiert hat, abonnieren. Wahrscheinlich, weil es eben auch dieses Überangebot gibt. Und deswegen jetzt nochmal meine konkrete Frage dazu. Was müssen aus deiner Sicht Medienhäuser in Zukunft tun, damit sich das Ganze am Ende auch rentiert? Weil du sagst ja gerade, die Ressourcen sind halt knapp für Social-Media-Teams.
Ja, sie müssen, glaube ich, eine gute Mischung finden, also auch auf Social Media. Es bringt nichts, auf Social Media zu gehen und zu sagen, ich möchte Abos verkaufen, weil das ja widerspricht ja den fundamentalen Grundsätzen von Plattformen in den meisten Fällen. Sondern ich muss immer so eine Art Mischkalkulation finden. Also ich brauche Inhalte, die sowohl ein gutes Engagement hervorrufen, ich brauche Inhalte, wo die Leute sagen, das bringt mir einen Mehrwert und dann brauche ich dann aber wiederum auch Angebote, wo die Leute ja die Möglichkeit finden, weitere Angebote von dem Medienhaus zu abonnieren oder sie zu erhalten. Und sie quasi in so eine Art Funnel dann auch reinzuschicken. Und Social Media ist sicherlich so eine Art Trichter, den man dafür benutzen kann, dass da aus dem Sieb unten dann beim Abonnenten nur ein Bruchteil von den Leuten rauskommt, die dann oben reingekippt werden. Das ist auch klar. Aber am Ende muss ich einfach einmal schauen, wie kann ich viele Kontaktpunkte schaffen? Wie kann ich die Leute auch raussieben, die auch bereit sind, mehr mit mir in Kontakt zu treten? Und wie kann ich da auch Angebote schaffen, damit diese Leute auch Gewohnheiten entwickeln? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist natürlich auch, wenn wir uns in einem Umfeld von sozialen Netzwerken bewegen, also Stichwort Algorithmen, wo ich selber auch wenig Einflüsse drauf habe, ist das natürlich auch eine große Herausforderung.
Und in dem Zusammenhang, wie bewertest du denn dann so Community Management? Also das hat man ja zum Beispiel bei der Tagesschau gesehen, da würde ich jetzt dran denken, oder auch bei der Welt. Die machen ja schon sehr gutes, professionelles Community Management. Führt das vielleicht auch zu einer besseren Bindung?
Ja, das führt auf jeden Fall zu einer besseren Bindung. Also Community Management ist ja letztlich auch viel mehr als ich beantworte Kommentare auf Facebook, sondern das kann man ja auf sehr unterschiedlichen Ebenen machen. Also das kann man ja auch auf seiner eigenen Seite stattfinden lassen. Und man muss sich dann auch immer einmal entscheiden, in wen investiere ich da? Also investiere ich in die Leute bei Facebook, die vielleicht mit meiner Marke nur sehr flüchtig in Kontakt sind? Oder sollte ich beim Community Management oder beim User Engagement nicht vielleicht auch noch mehr in die Leute investieren, die ohnehin auch schon meine Abonnentinnen und Abonnenten sind? Also die auch Geld für mein Produkt bezahlen. Das sind eben auch sehr, sehr interessante Fragen, wo man dann auch seine Ressourcen hin verteilen sollte. Weil, wie gesagt, Community Management denken viele immer direkt, ich muss Kommentare irgendwo beantworten, aber aus meiner Sicht ist es eben viel mehr.
Super spannend. Und es wird ja auch dann echt umfangreich, sage ich mal, eine gute Social-Media-Pflege seitens von Medienhäusern. Was würdest du sagen, sind auch so die Trends für Medienhäuser in den nächsten Jahren bezogen auf digitale Kommunikation und Social Media?
Ein Trend hat man ja in den vergangenen, ich sag mal, ein, zwei Jahren auch gesehen, dass der weg von großen Reichweiten auf externen Plattformen hin zu hin dazu gegangen ist, dass man versucht, eigene digitale Subscription-Modelle einzuführen, was man jetzt auch auf lokaler Ebene nahezu überall sieht. Ich glaube, dieser Trend wird sich fortsetzen und ich beobachte auch, dass auch lokale Medienhäuser da zunehmend besser drin werden. Und ich wünsche es natürlich auch möglichst vielen lokalen Medienhäusern im Sinne der Meinungsvielfalt auch in Deutschland, dass sie das schaffen. Und ich glaube, wenn wir jetzt dann auch nochmal die Brücke spannen zum Thema Community Management, wenn man es schafft, unabhängig von externen Plattformen und Algorithmen auch Produkte einzuführen, wo ich die Leute ebenfalls engagen kann, das ist, glaube ich, kann ein Schlüssel dafür sein, dass ich auch loyale Abonnenten bekomme, die nicht sagen, ich schließe jetzt ein Testabo für 99 Cent ab und bin nach einem Monat wieder weg, sondern die dann auch sagen, das ist Teil meiner Mediennutzung geworden. Also den und den Newsletter bekomme ich jeden Morgen und ich möchte den nicht mehr missen. Und ich bin auch gerne bereit, dafür Geld zu bezahlen.
Ja, das stimmt. Was ich auch immer denke oder das Gefühl habe, ist, dass ja, sage ich mal, verschiedene Branchen, die man betrachtet, beschäftigen sich alle mit sozialen Medien und Digitalisierung, aber sind natürlich teilweise auch noch total spezifisch, wie in dieser Branche, sage ich mal, gute Social-Media-Arbeit auch funktioniert. Deswegen würde ich jetzt gerne mal den Schwenk zur Politik wagen. Das ist natürlich für uns auch und für unseren Podcast total spannend. Und wir haben auch den Beitrag von dir wahrgenommen, den du über LinkedIn geschrieben hast, wo du dich mit den Social-Media-Strategien der drei Kandidaten um den CDU-Vorsitz beschäftigt hast, also von Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Was sind deine Erkenntnisse daraus und kann man daraus auch so ein bisschen schließen, was gerade in der politischen Kommunikation im Bereich Social Media relevant wird und ob es sich da vielleicht auch so ein paar Trends, sage ich mal, daraus ergeben haben?
Ja, ich finde insgesamt, dass sich das ganze Thema gerade in der Spitze schon extrem professionalisiert hat. Also das ist dann spezielle Teams gibt, die sich um Dinge kümmern, die auch viel ausprobieren, schauen, ob man auf TikTok sein sollte oder Dinge auf Twitch ausprobieren oder. Und das ist ein Stück weit, ja, tatsächlich auch der Schlüssel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man gerade in der Politik ja auch eher ein bisschen zurückhaltend ist, wenn das ums Thema Testen, Ausprobieren geht, weil man möchte einfach nicht in Fettnäpfchen treten. Aber das ist im Bereich Social Media letztlich schon einer der Schlüssel, um Erfolg zu haben. Also, dass man durch Testen eigentlich seine eigene Sprache findet, dass man sein Publikum findet, dass man versteht, was für einen funktioniert. Und was ich bei gesehen oder was ich interessant fand, als ich mir die Accounts von Armin Laschet, Norbert Röttgen und Friedrich Merz angeschaut habe, also wie schon gesagt, ich fand es erstmal interessant, dass die alle relativ professionell schon aufgesetzt und betreut wurden. Andererseits fand ich es interessant, dass sie sich eigentlich auch alle nicht als Einzelpersonen begriffen haben, sondern ganz gezielt dann eben auch ihre Communities angesprochen haben. Also bei Friedrich Merz zum Beispiel, aber auch beim Norbert Röttgen, der das auf seinem Instagram-Profil, der viele Gesichter gezeigt hat von Menschen aus der Partei, die sich zu ihm bekannt haben und die auch sehr viel retweetet hat. Und da so ein Doppelpass letztlich hinbekommen hat, der beiden Seiten etwas genutzt hat. Und ich glaube, dahin wird auch so ein bisschen der Trend gehen. Also eine Person ist niemals so stark wie eine ganze Community. Und natürlich muss es dann immer eine exponierte Person geben. Die muss aber auch Teil einer starken Community sein.
Ja, du hast ja gerade schon die Professionalisierung gerade in den Parteispitzen angesprochen. Ich denke mir manchmal, ja, es ist super, dass gerade in den Parteien, Fraktionen alles professioneller gemacht wird, dass Social-Media-Teams auch größer werden und sich breiter aufstellen. Aber ich frage mich manchmal, ob darunter vielleicht auch die Authentizität leidet, weil eigentlich ist das Gute an Social-Media ja gerade, dass die Politiker nahbar sein sollen und gut erreichbar sein sollen. Kann es vielleicht auch sein, dass zu viel Professionalität dann am Ende irgendwie die Social-Media-Arbeit kaputt macht?
Ja, das ist so die Herausforderung, die man hinbekommen muss, gerade wenn wir jetzt auch nicht über Accounts von Parteien sprechen, sondern dann auch von einzelnen Politikern. Also es ist ja nicht nur auf Social Media so, sondern auch generell, wenn Menschen, andere Menschen im Fernsehen oder sonst wo sehen, wonach beurteilen die meisten Menschen andere Menschen? Das ist, da läuft ja ganz viel zwischen den Zeilen auch ab. Also kann ich mich mit dieser Person identifizieren? Kommt die sympathisch rüber? Wie gibt die sich? Wie spricht sie? Irgendwo kommen da auch dann noch die Botschaften natürlich mit rein der Person. Aber ich glaube, so dieses Bauchgefühl ist auch erstmal ganz, ganz wichtig. Und das auch auf Social Media zu transportieren. Also wer bin ich denn eigentlich als Person auch, als politische Person? Das ist schon eine richtige Herausforderung, weil natürlich kann man sagen als Politiker, ja, ich will jetzt auch auf Social Media sein und Botschaft 1, 2, 3, das mache ich da und gut ist. Aber letztlich geht es nicht darum, wenn ich erfolgreich sein will, sondern es geht darum, dass ich als Person wahrgenommen werde, die im Idealfall auch eine Stimme hat, die was zu sagen hat, die ein Profil hat, die aber Menschen dann eben auch bestimmte Eigenschaften zuschreiben, die im Idealfall positiv sind. Ich hatte es bei letztens in einem anderen Gespräch erwähnt, wo ich auch gefragt wurde, was ist denn ein Account, wo du sagst, das ist ein guter Account. Und spontan ist mir da unter anderem der Account von Lars Klingbeil eingefallen. Unabhängig davon, ob der jetzt alles perfekt macht oder nicht, aber ich habe bei ihm erstmal so ein Grundgefühl, das ist eine vernünftige Person. Und also sehr subjektiv auch. Vielleicht sagen andere, das ist, sehe ich ganz anders oder wie auch immer. Aber das ist so mein subjektives Grundgefühl bei ihm. Und danach kommen dann eben, ob ich jetzt mit seinen politischen Sachen irgendwie übereinstimme oder nicht, das ist noch eine ganz andere Frage. Aber so ein Gefühl zu schaffen, ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig.
Ja, total. Und ich finde, das merkt man ja zum Beispiel auch manchmal, oder zum Beispiel der Account von Doro Bär fällt mir auch, würde mir da auch einfallen, den ich auch sehr authentisch gestaltet finde. Aber da ist es ja auch ganz oft so, dass dann die Politiker teilweise auch selber die Kanäle pflegen, beziehungsweise dann auch selber Wissen darüber haben, wie soziale Medien funktionieren. Und ich mache zum Beispiel auch manchmal in meiner, sag ich mal, selbstständigen Tätigkeit die Erfahrung, dass es Politiker gibt, die unbedingt in den sozialen Medien aktiv sein wollen, aber selber auch gar nichts zuliefern. Also die erwarten, dass sie jetzt, sage ich mal, eine Reichweite von, weiß ich nicht, 10.000 Followern bei Instagram haben, aber dann überhaupt nichts zuliefern, nicht in Social Media mitdenken, was Terminbegleitung angeht oder so. Und das finde ich manchmal total schwierig, dann zu transportieren oder dann auch gute Social Media Arbeit zu machen. Hast du dafür einen Lösungsweg oder würdest du sagen, Social Media muss nicht für alle sein? Also wie kommt man aus diesem Dilemma raus?
Es wird immer Politiker auch geben, die vielleicht auch ohne Social Media auskommen, auch wenn es zweifellos immer wichtiger wird. Und ja, wie kommt man aus dem Dilemma raus? Die arme Person, die dann diesen Account pflegen muss oder gut bespielen muss oder schnell groß bekommen muss, die ist natürlich auf den Politiker oder die Politikerin auch angewiesen und muss sich sehr gut in ihn oder sie reinversetzen können, reinfühlen können und muss ja quasi diesen Menschen auch verstehen, wie tickt er, was macht ihn aus und auf dieser Basis dann ja eben auch dieses Bild zeichnen, dieses digitale Ich zeichnen. Und das Gute dann auf Accounts wie auf Instagram ist ja dann auch, dass man selber ein Stück weit entscheidet, was gebe ich von mir preis und was nicht. Natürlich hat man erstmal so seine standardpolitische Arbeit, die Forderungen, die man hat, die Grundsätze, wofür man steht, aber es macht schon auch Sinn, noch so zwei, drei andere Erzählstränge für sich zu haben und die einen menschlich machen. Und da würde ich schon immer einmal dazu raten, sich das zu überlegen und auch, wie viel ist man auch bereit preiszugeben, womit fühlt man sich wohl, was ist persönlich, aber nicht privat. Und also manche Menschen haben gar keine Probleme damit, ihre Kinder auf Social Media zu zeigen, für andere ist es ein No-Go. Das Gute ist, das kann man selber bestimmen. Und ich hatte in der Vergangenheit auch immer mal wieder wenn ich mit Personen darüber gesprochen habe, dann war immer bei denen das Gefühl so, oh nein, ich will aber doch nicht mein Essen posten, das soll ich jetzt auch noch machen. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, ja, von sich selber Dinge zu erzählen, die andere Menschen auch interessant finden oder die einen selber menschlicher machen, jenseits von dem, was man jeden Tag im Büro macht. Und das ist etwas, womit sich viele auch schwer tun, weil da muss man sich dann auch ein Stück weit mit sich selber beschäftigen und nicht mit sich selber beschäftigen von, was ist jetzt mein nächster Termin, sondern wie bin ich als Mensch und wer möchte ich als Mensch auch sein?
Nee, da hast du recht. Ja, Jette und ich diskutieren auch immer, sage ich jetzt mal, für alle Branchen, ob soziale Medien eigentlich jetzt das Allheilmittel sind oder wie man eigentlich mit sozialen Medien umzugehen hat. Also was ist eigentlich deine Meinung dazu? Also wie wichtig sind soziale Medien zum Beispiel auch im Vergleich zur klassischen Pressearbeit?
Ja, ich habe da schon eine ambivalente Meinung zu, also zu sozialen Medien auch, weil ich meine, ja, man weiß, wie wichtig es ist, allein wie viele Menschen da sind, das macht es wichtig. Man darf aber auch nie vergessen, die Dinge, die ausgespielt werden dort, sind auf fast allen Netzwerken algorithmusgetrieben. Und man kommt da sehr schnell an den Punkt, wo man sich überlegen muss, mache ich jetzt etwas, was viel Reichweite und Interaktionen bekommt, oder mache ich etwas, was vielleicht vernünftig ist, aber womit ich gar nicht auffalle. Also klar, ich habe ähnliche Mechanismen in klassischen Medien auch, aber ich glaube, die Algorithmen, die dann eben das Polarisierende und auch ein Stück weit die Ränder dann noch mehr verstärken, die machen das da noch etwas schwieriger. Und da die Balance zu finden, meinen eigenen Inhalten treu zu bleiben, als Person, als digitales Ich, was ich gerne kreieren möchte, so sichtbar zu sein und dann eben auch Interaktion zu schaffen. Das ist so ein Dreiklang, der natürlich nicht so einfach ist.
Ja. Ja, absolut. Ja, vielen Dank für die tollen Einblicke. Wir kommen schon ganz langsam zum Ende, aber bevor wir uns verabschieden, gibt es wie immer noch unsere 5 kurzen Fragen zum Schluss und dann würde ich direkt mal anfangen. Wir bleiben bei Social Media. Twitter, Fluch oder Segen?
Segen.
Wie sieht die Zukunft der lokalen Medien aus?
Anders als heute, aber gut.
Okay.
Welche ich kurz antworten eigentlich? Oder?
Gerne.
Ja, okay.
Ich kann gerne mehr dazu sagen, wenn du möchtest. nee, dann mache ich weiter. Welche App checkst du als erstes, wenn du aufwachst?
Also es sind nicht mehr die E-Mails, weil ich habe keine, jetzt muss ich einmal etwas ausholen, weil ich habe seit Anfang des Jahres, war Anfang des Jahres zu faul, meine E-Mail-Adresse auf mein Telefon, auf meinem Telefon zu installieren. Und jetzt lebe ich seit über 4 Monaten ohne berufliche E-Mails auf meinem Handy und es klappt gut. Also ich habe nicht den Eindruck, dass ich was verpasse und ich habe auch noch nie was verpasst jetzt in den letzten Monaten, dadurch, dass ich jetzt nicht irgendwie 40 Mal mein Mail-Postfach gecheckt habe. Ja, ansonsten, was habe ich ganz oben hier bei mir? Ich habe ja das Facebook, Twitter, Instagram habe ich hier oben. Es ist jetzt ein bisschen klischeehaft, aber ja.
Ist doch gut. Auch gerne so machen, aber den Punkt finde ich noch nicht. Vielleicht nach der Bundestagswahl, aber vorher geht das nicht.
Ja, was denkst du über den kürzesten Hype des Jahres, Clubhouse?
Ja, interessant zu sehen, welche Lawine da ins Rollen kam für ein paar Wochen, wo auch ja Menschen nach 2 Wochen irgendwie dachten, wo kann ich Clubhouse-Aktien kaufen, nach dem Motto. Ich glaube, es war einfach ein Momentum, was viele Menschen, ja, ein Bedürfnis von vielen Menschen befriedigt hat damals. Also keiner hatte mehr zufällige Begegnungen. Alle waren seit gefühlt einem Jahr nicht mehr unter anderen Leuten, also in Konferenzen, in Runden, wo man irgendwie guten, inspirierenden Input bekommt. Und da war das einfach ganz niedrigschwellig möglich. Ich musste einfach die App anmachen, konnte zuhören und wenn ich wollte, konnte ich mich einschalten. Also, und wir sehen ja jetzt auch bei Facebook, bei Twitter, dass da auch ähnliche Produkte kommen, beziehungsweise kommen werden. Ich glaube, dass dieses Social Audio Format wird schon ein eigenes Format werden, glaube ich. Aber ja, wir sehen jetzt ja auch ganz gut, dass es nicht alles andere überrollt. Und ich habe vor, ich glaube, 5 oder 6 Wochen schon irgendwann dann auch die Notifications für Clubhouse ausgestellt. Und ich habe gestern tatsächlich zum ersten Mal seit einigen Wochen da mal wieder reingeschaut, abends nur, um mal durchzuscrollen, und habe aber dann auch nichts mehr gesehen, was jetzt mich besonders interessiert hat.
Ja, also ich muss auch sagen, ich war überrascht, dass der Hype so schnell wieder vorbei war. Also es gab ja anscheinend echt ein großes Redebedürfnis. auch sehr schnell wieder rum, auch wenn man ja, das haben wir auch jetzt aus anderen Podcasts schon mitgenommen, dass Audio auf jeden Fall im Kommen ist. Und es machen ja auch immer mehr Leute Podcasts. Also es gibt ja auch immer mehr Audioformate. Von daher hätten wir schon gedacht, dass es sich ein bisschen länger hält. Aber anscheinend war es wirklich eine Corona-Erscheinung. Und deswegen gehen wir jetzt mal kurz weg von sozialen Medien und zu unserer letzten Frage. Was machst du als erstes, wenn die Pandemie überstanden ist?
Ja, ob es das Erste ist, weiß ich nicht, aber ich freue mich einfach, wenn ich bald mal wieder nach Köln fahren kann und da im Brauhaus sitzen kann und ein gezapftes Kölsch trinken kann und ins Fußballstadion da gehen kann. Da freue ich mich wirklich sehr drauf.
Schön. Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst, Andreas.
Danke euch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wir freuen uns auf euer Feedback, auf Fragen und Anregungen für Themen und neue Gäste.
Ihr könnt uns immer über unsere Social-Media-Kanäle erreichen. Wir sind einmal auf Instagram vertreten unter dem Namen Modern Politics Podcast und auf Twitter unter Modern Politics. Also schreibt uns dort gerne euer Feedback und Anregungen und wir freuen uns auf das nächste Mal.
Macht's gut und bis bald.